Menschen mit Beziehungsproblemen begeben sich idealerweise in eine Paartherapie. Idealerweise. Denn nicht selten ist es für den einen der beiden ein Schreckgespenst, die Paartherapie. Die Psychotherapeutin Jeanette Müller ist Expertin für Paartherapie und wohl kein Schreckgespenst. Aber machen Sie sich selbst ein Bild. Jeanette Müller, du bist Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz. Herzlich willkommen.
Ja, danke dir, Julia, für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da bin und dass ich, ja, ich bin sehr gespannt auf die Fragen.
Die erste Frage, Jeanette, dein Steckenpferd in der Beratung ist die Paartherapie. Warum?
Ja, das ist ganz spannend. Das hat relativ früh, als ich angefangen habe mit Beratung und Therapie, war das so, dass wirklich tatsächlich hauptsächlich Paare zu mir kamen. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch immer gemerkt, ich habe da ein Händchen dafür. Und ich habe mittlerweile, also ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei und übe den Beruf aus. Und ich würde sagen, mittlerweile, auch wenn es nicht ganz korrekt ist, aber ich sage immer, das Paar ist die komplizierteste, die kleinste und die komplizierteste Gruppe. Und das macht mir Spaß. Also wir machen Gruppenspaß und mir macht es Spaß, die Dynamik innerhalb einer Gruppe zu erfassen und damit zu arbeiten. Und beim Paar ist das ziemlich komplex.
Und deswegen machen das viele Therapeuten auch gar nicht so gerne, ne?
Ja, also ich erlebe das oft. Mir sagen oft Kollegen so, boah, bist du wahnsinnig. Ja.
Haben die vielleicht auch Angst, weil man dann so viel Verantwortung auf sich trägt und so viel für zwei gleich parallel falsch machen kann? Oder was steckt dahinter?
Ich glaube, die Angst ist, also das ist das, was ich jetzt in der Zeit entdeckt habe, die Angst ist, es gibt in so Paartherapien immer Momente, und da sind wir jetzt eigentlich schon total tief im Thema, da gibt es immer so Momente, wo man denkt, so, und jetzt geht's nicht weiter. Und das setzt den Therapeuten oft unter Druck. Ich habe das gelernt, dass es letztendlich mich braucht, dass ich das tragen kann, dass ich sagen kann, okay, das kenne ich, das schaut jetzt so aus, wie wenn es nicht weitergeht, und da sind wir jetzt alle drei zusammen in der Situation und ich habe die Erfahrung, dass es weitergeht. Und das ist im Grunde diese innere Haltung braucht man dafür. Wenn man die nicht hat, wenn man diese Gewissheit in sich nicht hat, dann hängt man da als Therapeut selbst und sagt so, ey, was habe ich gemacht, jetzt ist ja alles vorbei.
Das heißt, man muss diese Stille der anderen aushalten lernen.
Ja, die Stille und auch die Verzweiflung und auch das, manchmal sieht man als Therapeut ja schon ein Stückchen weiter, ja, und sieht auch die Dynamik, aber das Paar oder der Einzelne kann es noch gar nicht sehen. Und das meine ich jetzt mit einer ganz, ganz wertfreien Haltung. Das ist, wenn man so wo mittendrin steckt, dann ist man immer auch mal für was blind. Und das geht den beiden, die dann in eine Paartherapie kommen, auch so. Man muss es letztendlich aushalten, dass es eben mal nicht weitergeht, dass das Paar oder dass einer in der Paarkonstellation sehr verzweifelt ist, nicht weiter sieht, obwohl man als Therapeut schon weiter sieht. Man muss es immer aushalten, genau da, an diesem Ort jetzt mit dabei zu sein und das nicht pushen. Und das kann man auch nicht pushen und das darf man auch nicht pushen, sondern es heißt immer, wir sind jetzt hier und es ist voll okay so.
Kann diese Verzweiflung, die du beschreibst, oder ist sie zwingend notwendig, um eine Lösung zu finden?
Nee, ist sie nicht. Ich müsste jetzt mal alle Paare durchdenken, die ich hatte. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist immer so. Aber es gibt schon, wenn ein Paar in Paartherapie geht, dann doch immer, weil es was gibt, was sie wirklich glauben, das kann ich jetzt selbst nicht, das können wir nicht mehr lösen. Wir kommen nicht weiter, wir würden gerne zusammenbleiben, jetzt brauchen wir jemanden. Und das ist schon, da ist schon viel vorher passiert.
Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Und zwar, es gibt ja die Paartherapie und die Eheberatung. Ist der Unterschied, dass man bei der Eheberatung verheiratet ist und bei der Paartherapie nicht unbedingt? Oder gibt es da noch andere Unterschiede?
Nee, der Unterschied liegt eigentlich mehr in dem Wort Beratung und Therapie. Weil Beratung ist definitiv ja tatsächlich, was das Wort sagt, Beratung. Das heißt, man gibt eher Ratschläge, der Berater weist vielleicht auf bestimmte Dinge hin, kann einem auch sagen, wo es noch Orte gibt, wo man sich Hilfe holen kann und. Und er kann natürlich auch in Beziehungsschwierigkeiten beraten. Eine Therapie an sich ist was anderes, die geht tiefer. Da geht es eben um die Dynamik, die zwischen zwei Menschen herrscht. Und das kann ich ganz, ganz fest sagen. Es herrscht immer eine Dynamik. Es gibt immer eine Dynamik zwischen dem Paar. Und um die geht's. Und es geht um die Struktur des einzelnen Menschen. Wie bin ich aufgewachsen? Was bringe ich aus meinem ganzen Leben, das ich bis jetzt gelebt habe, so in die Beziehung ein, dass es die Beziehung entweder tatsächlich auch unterstützt oder eben auch destruktiv wirkt in einer Beziehung? Und das ist das Therapeutische daran, dass man da mehr in die Struktur reinschauen kann und darf. Und daran auch mit dem Paar arbeitet dann. Ob Ehe oder nur Paar, das würde ich mal sagen, ist gerade in der heutigen Zeit nicht mehr was, wo der Therapeut oder wahrscheinlich auch der Berater einen großen Wert drauf legt, egal wie er es nennt. Es mag schon sein, dass es da noch auch welche gibt, die das machen, aber ich glaube eher nicht.
Paartherapie, ich habe es in der Anmoderation als das Schreckgespenst benannt. Warum macht es Schrecken? Und ist es ein Klischee, dass es meistens die Männer sind?
Da kann ich jetzt erstmal sagen, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal sind es die Männer, manchmal sind es die Frauen. Also das ist tatsächlich ein Klischee oder es ist einfach nicht die Realität. Also zumindest nicht die Realität in meiner Praxis. Es sind mal die Männer, die kommen und sagen, ich mache jetzt einen Termin aus und zur Not fange ich sogar allein an, dass meine Frau mitkommt. Das ist auch umgekehrt. Es sind oft die Paare, die kommen, aber ganz klar einer da, der Treiber ist oder ein Nee. Und das ist ganz, also ich würde sagen 50-50. Ja, ansonsten zur Frage nach dem Schreckgespenst. Was macht das Schreckgespenst? Ich glaube, das Schreckgespenst ist, in unserer Gesellschaft wird letztendlich vermittelt, wir verlieben uns, wir heiraten oder auch nicht. Also wir gehen in eine Partnerschaft zusammen, ziehen zusammen. Viele haben ja auch ohne Trauschein mittlerweile Kinder. Und das ist easy. Und letztendlich ist es nicht so. Es ist, wir sind, ich habe irgendwann mal drüber nachgedacht, habe festgestellt, diese Art von, ich nenne es romantische Beziehung, also dass wir erwarten, wir leben zusammen in einer Beziehung, weil wir uns lieben. Und zwar dauerhaft. Also die Menschen möchten nicht nach 15 Jahren sich eben nicht mehr lieben und nur noch zusammenbleiben, weil man halt ein gemeinsames Haus hat oder Kinder hat, sondern wir haben die Erwartung irgendwie, dass wir uns lieben. Und das ist in unserer Gesellschaft, und ich traue mich jetzt auch sagen, weltweit noch nicht so wahnsinnig alt. Das heißt, wir haben gar nicht so viel Erfahrung darin. Eine Beziehung dauerhaft zu führen, also über, sagen wir mal, 50 Jahre und länger, so lange zu führen und sich auch so lange zu lieben und so lang zueinander zu stehen. Früher war das oft ein Konstrukt des Müssens oder auch, dass man halt gemeinsame Güter hatte, die man nicht aufgeben wollte. Und dass man diesen Anspruch hat, ich will auch, dass wir uns lieben und ich will auch, dass wir guten Sex haben. Das ist ja auch ein Anspruch, den die Menschen jetzt an ihre Beziehung haben. Das ist etwas, was es einfach noch nicht so lange gibt. Was in unserem Weltgeschehen, in unserer Gesellschaft noch nicht so wahnsinnig alt ist. Das heißt, es gibt nicht die Erfahrung. Und das wird uns aber nicht vermittelt. Das heißt, die Menschen, jetzt kommen wir wieder zu dem Schreckgespenst zurück, die Menschen denken, boah, ich check's nicht, ich bin zu doof dazu. Und das stimmt gar nicht. Stimmt, es ist einfach gar nicht so einfach und das wird uns aber nie erzählt und nicht vermittelt.
Jeanette, wann ist es denn Zeit, in einer Beziehung sich Hilfe zu holen?
Das ist eine spannende Frage. Das ist, ich würde mal sagen, immer dann, wenn man merkt, wir kommen nicht mehr weiter, wir möchten gerne die Qualität unserer Beziehung verbessern, wir möchten gern dazulernen. Also ich meine, es gibt ganz viele auch, die zu mir kommen und da bin ich jetzt sehr dankbar, die auch kommen, die sagen, es ist jetzt nicht, wir lieben uns noch, wir sind total begeistert zusammen, aber wir merken, in der Kommunikation hapert's und da würden wir gern dazulernen. Ich arbeite viel mit der achtsamen Kommunikation, also gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg Und da kann ich ganz viel weitergeben, was in einer Beziehung einfach super, super unterstützend ist. Und das heißt, wann ist es an der Zeit? Es ist an der Zeit, wenn man merkt, jetzt könnte ich eine Unterstützung brauchen. Und wenn ich irgendwie, wenn es an den Zähnen wehtut, dann gehe ich zum Zahnarzt, da hole ich mir Unterstützung. Aber wenn es in der Beziehung irgendwie hakt und nicht weitergeht, da trauen sich die Leute dann oft nicht wieder, wie ich vorhin gesagt habe, weil sie denken, sie müssten es eigentlich alleine können.
Du hast eben schon aus deiner Praxis erzählt, dass es Mann oder Frau einer mal alleine anfängt. Mhm. Ist es dann immer so, dass der andere irgendwann nachzieht? Und was passiert, wenn er das nicht tut?
Also das ist ganz unterschiedlich. Ich arbeite sehr unkonventionell und es wird jetzt sicherlich ein paar Kollegen geben, die das hören, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich arbeite letztendlich so, wie es gerade geht. Das heißt, wenn jemand erstmal einzeln kommt, dann kommt er erstmal einzeln. Wenn der Partner, Partnerin dazukommt, super, kommt dazu. Auch wenn jemand einzeln bei mir ist, der in einer Beziehung ist. Ich sage immer, im Grunde sitzt der Partner, die Partnerin immer auch hier. Das heißt, ich habe die Beziehung immer mit im Blick. Ich frage auch dann immer, ich stelle immer so Fragen, wie geht's Ihnen damit in der Beziehung? Oder wie reagiert Ihre Partnerin da drauf? Oder, also ich stelle immer Fragen, die in diese Beziehung mit reingehen. So, dass ich da zum einen unterstützen kann, was da jetzt gerade passiert. Ein Verständnis auch oft, wenn jetzt nur einer einzeln bei mir ist, auch immer wieder so ein Verständnis wecken kann. Was kann denn auf der anderen Seite da passieren? Und oft ist es dann tatsächlich so, selbst wenn Partner überhaupt nicht kommen wollten, dass wenn die merken, oh, jetzt verändert sich in der Haltung meines Partners, meiner Partnerin mir gegenüber was, irgendwas tut sich das, es fühlt sich anders an, dann sind die auch oft bereit zu kommen. Also dann haben die auch Lust, jetzt möchte ich es mal wissen, was da ist.
Reicht das denn vielleicht auch schon aus, wenn nur einer sich verändert?
Jein, also das kann ich ganz definitiv mit Jein beantworten. Es reicht für den einen auf jeden Fall aus. Also wir können, das ist ja sowieso dieser Satz, den man immer wieder hört, man kann immer nur sich selbst verändern. Es kommen ganz oft Paare, die dann so aufeinander, also auf den anderen jeweils zeigen und sagen, da ist was faul, der oder die muss sich verändern. Das lasse ich auch immer erstmal so stehen, weil ich denke mir, da ist viel Frust angesammelt. Aber grundsätzlich geht es immer um einen selbst, immer. Und es kann auch sein, dass wenn einer seinen Weg geht, dass er den Partner dann ganz anders sehen kann und auch mit Themen des Partners ganz anders umgehen kann und merkt so, Mensch, da habe ich vorher ganz vieles gemacht, was für meine Partnerin auch ganz schwer war. Und da, ja, das kann sein, dass schon auch durch einen ganz viel passiert.
Man sagt ja immer, Gegensätze ziehen sich an. Und was vor der Partnerschaft, vor der Ehe noch so spannend ist, kann im Alltag sehr anstrengend sein. Mhm. Und dann rennt man in verschiedene Richtungen und denkt sich, oh Gott, das geht nie wieder zusammen. Hast du da so einen schnellen, ich hätte ja immer gern so eine schnelle Lösung, bin ich wahrscheinlich die Einzige, oder?
Ja, das Schwierige ist, dass es die schnelle Lösung nicht gibt. Die Gegensätze ziehen sich an und das ist auch gut so, das ist wichtig so. Das ist, wenn wir jetzt mal rein von der klassischen Partnerschaft Mann und Frau ausgehen, dann ziehen sich Gegensätze allein deswegen schon an, weil Mann und Frau grundunterschiedlich sind. Also in ihrer Denkweise, in ihrer Handlungsweise sind sie sehr unterschiedlich. Und dann kommt natürlich noch einiges anderes dazu. Und das ist ja, am Anfang anziehend und dann wird es irgendwann spannend, also auch spannungserzeugend. Und es geht in einer Partnerschaft auch nie darum, das sage ich auch allen Paaren, dass ein Partner gleich werden muss wie der andere, dass es dann funktioniert, wenn man gleicher wird. Was passiert, wenn man immer gleicher wird, ist, dass der Sex aufhört. Das ist ein wichtiger Punkt, dass es geht nicht darum, sich anzugleichen. Es geht darum, die Unterschiedlichkeit anzunehmen, zu sehen und zu lernen, was kann ich daraus lernen zum Beispiel. Also ich habe von meinem Partner wahnsinnig viel gelernt und auch ja so eine Offenheit zu haben, wie können wir mit dieser Unterschiedlichkeit umgehen. das hat, und das, da bin ich auch, das ist mir auch ganz klar, das hat Grenzen. Also wenn jetzt der totale Minimalist Gefallen gefunden hat an einer Luxusdame, dann hat das, das zieht sich ja durch alles durch. Das hat Grenzen.
Was, wenn in Ihrer Beziehung die Romantik des Verliebtseins verschwunden ist? Man sich grundsätzlich zwar gut findet, aber man sich fragt, ob das genug für ein gemeinsames Leben ist. Was ist denn genug für eine gemeinsame Zukunft in einer Beziehung, Jeanette?
Aber ich würde sagen, dass es auf jeden Fall braucht, dass man sich irgendwann zumindest mal sehr angezogen hat. Dass man mal gemerkt hat, hey, wir zwei, da ist was. Und es braucht eine Basis, also so, dass es nicht nur Gegensätze sind, sondern dass man eben eine Richtung hat, in die man gemeinsam gucken kann. Zusätzlich zu den Gegensätzen, zu den Unterschiedlichkeiten. Dass es sowas gibt wie, wir treiben super gern gemeinsam Sport und kochen gern gemeinsam. Wir sind, was ich auch wichtig finde, also was ich relativ wichtig finde, ist, wie möchte ich leben? Möchte ich auf ganz großem Fuß leben oder reicht mir wenig? Das sind so Basispunkte. Und die finde ich, die sollten, wenn man merkt, da haben wir vieles, was gleich ist, dann lohnt sich's auch zu sagen, hey, jetzt ist es zwar gerade wahnsinnig schwierig, aber da bleiben wir dran.
Wie erkennt man denn, dass meine Beziehung gesund und stabil ist?
Also Stabilität drückt sich darin aus, dass wir schwierige Situationen in Ruhe gemeinsam regeln können. Also schwierige Situationen ist, wenn es im Beruf bei einem oder vielleicht sogar bei beiden, wäre ich jetzt gerade in dieser Zeit, gibt es sicherlich einige, die Schwierigkeiten beruflich haben, dass das beide irgendwie gemeinsam tragen können, dass dann nicht plötzlich losgeht mit Vorwürfen, mit sich gegenseitig beschimpfen, sich Schuldgefühle machen und so, sondern dass man gemeinsam sich hinsetzen kann, sagen kann, okay, es ist schwer, wie kriegen wir das hin, was für Ideen haben wir, wie können wir uns unterstützen? Und das kann es jetzt durch alle Lebensbereiche. Was ist, wenn ein Kind schwer krank wird? Was ist, wenn es hohe Schulden gibt durch irgendwas, was man so nicht vorhatte? Und wenn man das gemeinsam tragen kann, dann ist eine Beziehung auf jeden Fall stabil. Und jetzt habe ich große Probleme angesprochen. Das zeigt sich natürlich auch, wenn es kleinere Themen sind. Erstmal streitet dann das Paar. Fliegen gleich die Fetzen oder setzt man sich zusammen und sagt, so, jetzt müssen wir da mal drauf gucken.
Das heißt also grundsätzlich, eine der Dinge ist, wie man mit Konflikten umgeht. Mhm. Und ob man, manchmal kann man sie ja auch nicht lösen, sondern man kann in der Beziehung ja auch mit Konflikten leben.
Ja, Konflikte gehören ja auch dazu. Also das ist ja nicht so, dass sobald Konflikte da sind, dass sich dann zeigt, dass eine Beziehung nicht funktioniert. Das ist nicht die, also nicht der Zusammenhang, sondern Konflikte sind immer da. Konflikte werden von außen an uns herangetragen und auch allein dadurch, dass wir unterschiedlich sind als Menschen, entstehen Konflikte ganz unweigerlich. Es geht darum, wie geht das Paar innerhalb der Beziehung mit den Konflikten um.
Es gibt wahrscheinlich auch die Konflikte, die dann eine Trennung nötig machen. Kann man die so einfach benennen oder ist das sehr individuell für jedes Paar?
Da würde ich auf jeden Fall sagen, natürlich ist es individuell. Ich habe viele Paare, klar, was denn mit auch ein Worst Case in einer Partnerschaft, einer ist fremdgegangen. Und wo, denke ich mal, viele denken, das würde ich nie schaffen, da muss ich mich trennen. Viele Paare, die bei mir sind, schaffen es, zusammen zu bleiben. Aber nicht, das ist mir total wichtig, nicht, weil einer dann so Augen zu und durch einfach aushält, darum geht's nicht, sondern weil es eine neue Ebene der Beziehung erreicht, auch durch die Gespräche, durch das sich verändern, durch den Prozess. Aber es kann auch sein, wenn ein Partner, Partnerin nicht über zum Beispiel ein Fremdgehen hinwegkommt, dann, dass dann eine Trennung einfach nicht aufhaltbar ist. Weil das, wenn es nicht aushaltbar ist, es führt dann ja auch immer wieder zu Vorwürfen und zu Misstrauen. Und dann ist es vielleicht auch besser zu sagen, okay, dann macht ein Cut Sinn. Was mir jetzt gerade einfällt, was für mich ein absolutes, was für mich ganz klar in eine Trennung führt und auch führen muss, ist, wenn jemand dauerhaft lügt. Also wenn jemand gelogen hat und das ist aufgeflogen und der Partner sagt, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Und dann wird weiter gelogen. Dann bricht die Basis komplett weg, weil auf Lüge kann man eine Beziehung, die ja letztendlich auf Nähe und Intimität auch baut, nicht aufbauen. Da gibt es keine Basis mehr.
Jeanette, haben Paare mehr Probleme in der Beziehung, weil sie Probleme mit dem Sex haben, oder haben mehr Paare Probleme mit dem Sex, weil sie Probleme in der Beziehung haben?
Das ist sehr schön gefragt und es ist auch ein direkter Zusammenhang. Und sowohl als auch, also es zeigt sich halt da, wo ein Paar Probleme hat, in allen möglichen Bereichen, das zeigt sich immer auch in der Sexualität. Das heißt, es gibt auf Dauer einfach immer mehr sexuelle Themen, Probleme. Und ob das Paar dann, wegen welchem Thema es kommt in die Therapie, das ist dann unterschiedlich. Manchen ist es wahnsinnig unangenehm, über die Sexualität zu sprechen. Ich komme da relativ schnell drauf zu sprechen, weil ich eben diese Tür ganz weit aufmache und sage, da ist ein Thema, lass uns doch da mal drauf gucken. Und auch da gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Also sprich, ich kann an den, jetzt nenne ich es mal, Alltagsthemen mit dem Paar arbeiten. Das geht. Ich kann aber auch an den sexuellen Themen arbeiten. Und auch darüber passiert so viel, dass im Alltag sich was verändert. Also es gibt da auch nicht das Richtig und Falsch und man kann nur so oder so, sondern es gibt da mehrere Möglichkeiten. Und da ist halt dann die Frage, wie ist das Paar, wo ist es ansprechbarer, was ist jetzt gerade der größte Leidensdruck?
Es gibt ja auch diese therapeutischen Ansätze, wo man über den Körper an die seelischen Probleme rankommt oder eben über die Seele an die körperlichen Probleme. Mhm. Kann man das da so auch sehen, über die Sexualität auf die Beziehungsebene und aus der Beziehungsebene in die Sexualität? Ist das gleichwertig, welchen Ansatz man da macht?
Ja, würde ich jetzt mal sagen. Also ich denke, es gibt da ganz viele Ansätze und ich finde es schön, wie du es jetzt auch gesagt hast, die Sexualität eben, das ist die Körperebene und das ist absolut gleichwertig, wie wenn man jetzt erstmal über die, sag ich mal, kognitivere Ebene geht. Wobei auch da ist die Körperebene dabei, weil ich immer auch ins Körperliche mit den Leuten gehe, auch wenn Einzelsitzungen sind oder so. Ich sage immer, wo spüren Sie das? Wo macht sich was körperlich im Alltag spürbar? Wir sind ja ganz körperliche Wesen. Deswegen, das geht absolut ineinander.
Dieses Klischee, er will immer, sie will nie. Sind das solche Probleme, mit denen Paare sich auch rumschlagen, oder ist das einfach nur Klischee?
Ja, nee, das sind schon Themen, mit denen sich Paare rumschlagen. Und das Klischee ist auch wieder ein Klischee, wobei ich ja irgendwann mal gelesen habe, ein Klischee entsteht auch aus der Wahrheit. Und Tatsache ist es so, dass es bei mir Paare gibt, sowohl wo er nicht mehr will und sie will und umgekehrt. Also ich kann es nicht erkennen, dass es immer die Richtung ist, dass eben der Mann immer will und die Frau nicht. Und was halt Tatsache ist, und daraus entsteht auch der Leidensdruck, derjenige oder diejenige, der nicht will oder der weniger Sex will, hat die Macht, weil der reguliert, wie viel Sex es gibt. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, eben gerade für den anderen, der merkt, ich hab Lust, ich habe da was, das ist ja auch was Schönes, das ist ja nichts Verwerfliches, das ist ja was Wunderbares, wenn man Lust hat, wenn man Lust auf seinen Partner, seine Partnerin hat, dann wird man so reglementiert, so eingebremst. Und das ist ein ganz schwieriges Thema.
Welche Lösungen gibt es da?
Jetzt kann man mal ganz, ganz banal körperlich anfangen. Wenn zum Beispiel die Frau keine Lust hat und in die Menopause gekommen ist, da gibt es, muss man einfach gucken, was braucht die Frau jetzt körperlich, damit sie wieder anfangen kann, Lust zu haben, beziehungsweise verändert sich der Sex da einfach. Also ich sage jetzt mal das Stichwort Slow Sex. Ich weiß nicht, vielleicht kann der eine, die andere was damit anfangen. Da verändert sich die Sexualität. Und das ist tatsächlich so, dass die Frauen da anders sind wie die Männer. Also bei Männern kann schon sein, dass der Testosteronspiegel ein bisschen absinkt, aber die haben meistens trotzdem immer noch ausreichend Lust. So, das ist ein Part. Das ist aber nicht immer so. Der andere Part ist da, dass eben in der Sexualität tatsächlich Machtspiele Thema sind. Das heißt, dann geht's für mich erstmal darum, rauszufinden, wo ist denn hier die Ohnmacht? Also es muss ja immer nur jemand Macht ausüben, der sich ohnmächtig fühlt. Das heißt, es geht darum, das ist das Therapeutische, rauszufinden, wo ist denn die Ohnmacht? Und wenn es um die Ohnmacht gehen darf und der Mensch selbstwirksam, selbstbewusst und selbstliebend wird, dann braucht er dieses Machtspiel im Bett nicht mehr. Also das Machtspiel meine ich jetzt mit Verweigerung zum Beispiel. So, das sind jetzt zwei Themen, aber es gibt ganz viele. Also es gibt nicht die Standardlösung.
Wer kann mit was zu dir kommen?
ja, klar, Einzeltherapie ist auch mein Feld. Es kommen ganz viele mit, ach, das ist ganz bunt gemischt, mit akuten Krisen, mit Ängsten, mit, ja, ganz viel mit Themen, die mit Selbstwertgefühl zu tun haben, aber viele Menschen würden sie erstmal nicht so ausdrücken, sondern die kommen halt mit ganz anderen Themen, wo was halt im Leben nicht funktioniert, überall, wo es im Alltag nicht so funktioniert oder läuft oder Beziehungen immer wieder kaputt gehen und so. Das sind also alles ganz bunt gemischt. Genau, ich mache auch Gruppen, ich mache sehr gerne Workshops für gewaltfreie Kommunikation. Im Moment geht natürlich leider nichts. Ich freue mich, wenn es wieder losgeht, eben Workshops gewaltfreie Kommunikation beziehungsweise auch Tanzworkshops. Ich bin Tanztherapeutin auch. Und Frauenworkshops habe ich viele gemacht, Paarworkshops, wo es auch tatsächlich um Nähe und Berührung geht. Das sind immer sehr, sehr feine, sehr intime Workshops mit ganz wenig Paaren. Also Achtung, da geht es nicht ums Ausziehen, sondern um Intimität, das heißt um Nähe. Genau so.
Und wie kann man sich denn angucken, was du so alles machst und wie man zu dir kommen kann?
Es gibt eine Website, das ist die Jeanette-Müller-Psychotherapie.de. Ich selbst bin in München Pasing und über die Website findet man mich aber sehr gut und da kann man so querbeet gucken, was ich mache.
Liebe Jeanette, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Vielen, vielen Dank für dieses super spannende Gespräch. Danke sehr.